Erik hat uns ja schon ein bisschen erzählt, was es braucht, um etwas zu lernen. Um etwas zu lernen, wie zum Beispiel das Schwimmen von der Greta. Und wenn wir es jetzt übertragen oder uns überlegen auf Gottes Wort, wie lernen wir mehr, wie kommen wir weiter? Wenn ihr jetzt einfach einmal den Satz so anfangt, Gottes Wort, und jetzt kommen Verben, sagt man Hochdeutsch, man kann auch sagen Tätigkeitsworte. Also was sollen wir tun mit Gottes Wort? Gottes Wort, Punkt, Punkt, Punkt. Was kommt dann? Gottes Wort, was müssen wir mit Gottes Wort tun?
Täglich lesen.
Gottes Wort lesen. Gottes Wort, ich höre es nicht.
Weitergeben,
ja. Gottes Wort, da war, glaube ich, noch eine Meldung.
Hören.
Hören. Gottes Wort.
Bewahren.
Dem Gottes Wort vertrauen. Ausprobieren geht dann ein bisschen in Richtung des Tuns, des Handelns. Gottes Wort, mit ihm umgehen, damit wir wachsen können. Und wir sind heute Morgen, oh, kannst du mir die Fernbedienung geben? Dankeschön. Wir sind heute Morgen in einer Zeit in der Bibel, in der Gottes Wort und seine Gesetze nur noch ganz, ganz wenig bekannt waren. Viele kannten die Inhalte eigentlich gar nicht mehr so richtig. Vielleicht fast wie heute, kaum einer weiß, was wirklich Weihnachten ist. Bei Karfreitag ist ganz zu Ende, Ostern, Pfingsten, du liebe Zeit, Himmelfahrt, was ist denn das alles, wo die Inhalte eigentlich verloren gegangen sind. Wir sind im Alten Testament in einer Zeit, in der Israel weggeführt wurde aus seinem ursprünglichen Land, im Exil lebt, als Flüchtlinge dort lebt und eigentlich beginnt zu vergessen oder vergessen hat, um was es eigentlich im Kern ging. Sie haben vielleicht noch ein bisschen des jüdischen Glaubens bewahrt, so kulturell, man macht halt gewisse Dinge und man macht halt gewisse Dinge nicht, dass man kein Schwein ist, das haben sie sich, glaube ich, dann schon noch erinnert. So ein paar so Dinge waren noch da, aber im Grunde genommen war verloren gegangen, um was es eigentlich ging. Die Ausübung ihres Glaubens war eigentlich mehr so eine Art Kultursache geworden. Und wenn ich das so sage, dann klingelt bei euch natürlich längst, dass wir eigentlich heute in einer sehr ähnlichen Zeit leben, wo für viele Menschen der Inhalt irgendwie verloren gegangen ist und wir vielleicht noch so Fetzen des Glaubens ab und zu sehen, aber kaum noch so richtig die Zusammenhänge verstehen und auch wissen, was wir eigentlich wirklich glauben. Und so kommt in dieser Zeit, also als sie dann in diesem Exil leben, nach 70 Jahren, kommt eine Wendung in der Geschichte der Israeliten und sie dürfen wieder in drei Phasen zurück in ihr Land. In der ersten Phase 50.000 Leute, das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, 50.000 Leute ziehen zusammen wieder zurück in ihr Land mit Zerubabel, der diesen Zug da führt und sie beginnen wieder ihr Land etwas aufzubauen. Der Tempelbau beginnt wieder, es wird wieder die Landschaft bevölkert sogar, das Passafest wird wieder eingeführt und so beginnt wieder ein bisschen das religiöse Leben auch. Also wenn da ein Tempel steht, ja, was macht man mit dem Tempel und was sollte da drin passieren? Auf einmal kommen diese Fragen und die Israeliten beginnen wieder sich etwas darum zu kümmern, was ist eigentlich der Inhalt des Ganzen? Um was geht es da denn eigentlich wirklich? Wenn wir von Glaube sprechen, wenn wir von Jahwe, unserem Gott, sprechen, wenn wir von den Geboten und Gesetzen sprechen, was steckt da eigentlich dahinter? Und die Israeliten machen sich wie so auf die Suche nach dem, was dahinter steckt, was eigentlich wirklich der Inhalt ist. In der zweiten Welle waren dann keine 50.000 Leute mehr, waren viel weniger, kommt Esra, ein anderer Führer, der auch eine Mannschaft mit zurückbringt in dieses frühere Land. Und um diesen Esra soll es jetzt heute Morgen gehen. Und ich habe den Titel nochmal so gewählt, Gottes Wort, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt lesen wir mal, was der Esra mit Gottes Wort gemacht hat, welche Tätigkeitsworte für ihn da wichtig waren. Wer mag aufschlagen, Esra 7, Kapitel 7, Vers 10, das ist im Alten Testament auf der Seite 493. 493, Esra, Kapitel 7, Vers 10. Da heißt es, denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn, und jetzt kommen drei Dinge. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Der Esra tut oder von ihm wird berichtet her, dass er drei Dinge tut. Es ist davon die Rede, dass er erforscht, es ist davon die Rede, dass er tut und es ist davon die Rede, dass er lehrt oder verkündigt oder weitergibt, wie immer man jetzt diese Übersetzung wählt. Er tut diese drei Dinge. Und ich habe mir so beim Lesen dieses Textes überlegt, eigentlich wäre doch einer genug, oder? Also wir könnten doch sagen, jetzt konzentriere ich mich, ich mache es wieder Jonathan, ich gehe auf die Bibelschule, ich erforsche. Das ist doch jetzt mal wirklich wichtig und darauf konzentrieren wir uns. Und das ist doch dann eigentlich schon mal genug, die Zusammenhänge zu verstehen, am besten noch Griechisch und Hebräisch zu lernen, zu wissen, was da wirklich steht, die ganzen Verbindungen zu finden. Also das ist doch eigentlich genug, könnten wir vielleicht denken. Und es beschäftigt einer voll. Jonathan kann es vielleicht bestätigen, wenn man nicht gerade Semesterferien hat, ist eigentlich dieses Erforschen ein Fulltime-Job. Also da braucht man nicht noch tausend andere Dinge. Man kann sein ganzes Leben damit verwenden, Gottes Wort zu erforschen. Übrigens, Bemerkung in Klammern, es gibt im Neuen Testament eine ganze Gruppe von Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Ihr kennt sie, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und übrigens auch in Klammern, mit wem hat Jesus den größten Konflikt gehabt? Mit genau diesen Leuten, die das Wort Gottes erforscht haben, ihr ganzes Leben darauf eingerichtet haben, Gottes Wort zu erforschen. Genau, die Jonathan. Gottes Wort zu erforschen ist ein Teil, aber ist es denn wirklich alles? Oder wir können sagen, ah komm, jetzt haben wir genug geforscht, jetzt gehen wir mal zum Tun. Also Glaube hat doch etwas mit Tun zu tun. Ja, genau. Also wir müssen etwas machen, wir müssen doch aktiv werden. Glaube zeigt sich doch letzten Endes in dem, wie wir handeln, die Welt verändern, Neues schaffen. Es gibt genügend zu tun, an das wir uns machen können. Gottes Wort fordert ja auch so etwas wie vielleicht Gehorsam oder Konsequenz. Und auch da, also wenn wir anfangen, das wirklich umzusetzen, sind wir wahrscheinlich mehr als 24 Stunden am Tag beschäftigt und dann können wir eigentlich nicht mehr so groß mit forschen und lehren und verkündigen. Lass uns einfach tun, lass uns was machen. Ärmel hochkrempeln und aktiv sein. Und dann sagen vielleicht wieder andere, ja schön und gut, aber eigentlich geht es ja ums Lehren und Verkündigen. Das ist doch auch Aufgabe einer Gemeinde. Weitergeben war vorher ein Wort gewesen. Wir machen einen Alpha-Kurs, wir machen Lego-Stadt, wir machen das, um anderen Menschen Gottes Wort weiterzugeben, dass sie hören von Jesus. Darum geht's doch letzten Endes. Es geht doch darum, dass Gottes Wort weitergeht und Menschen mit ihm in Berührung kommen. Pro Christ, Evangelisationen unterschiedlicher Art, Hauskreise, Gottesdienste. Es geht doch um das Weitergeben, um das Geben, Weitergeben von Gottes Botschaft. Das sollte doch eigentlich unser Schwerpunkt sein, oder? Also darum geht es doch letzten Endes in Gemeinde, könnten wir sagen. Bei Esra heißt es alles drei. Und das hat mich irgendwie fasziniert. So habe ich diese Woche immer wieder mal über diesen Text nachgedacht, wie Esra diese drei Dinge, alle drei getan hat. Und es heißt hier in diesem Text, in Vers 10, und Esra richtete sein Herz darauf. Also es ist nicht so etwas, was er halt mal so, ja, halt mal dieses, mal jenes und mal gucken und ab und zu mal so und anders, sondern das war das Bestreben seines ganzen Lebens. Er richtete sein Herz darauf, diese drei Dinge mit Gottes Wort zu tun. Wenn wir gucken, wie hat Esra erforscht? Also was hieß es damals? Er richtete sein Herz darauf, Gottes Wort zu erforschen. Der Jonathan geht nach Gießen an die FDH und lässt sich von Professoren etwas erzählen. Er hat wahrscheinlich auch selber Forschungsprojekte, Arbeiten, wo man selber Dinge versucht zu verstehen und zu erforschen. Wie ging das eigentlich damals? Wenn wir mal denselbe Kapitel am Anfang lesen, also ich bin in Esra immer noch im Kapitel 7, da heißt es von Esra, nach diesen Geschichten zog unter der Regierung des Artatastas, des Königs von Persien, Esra herauf, das war das eben, wo er eine Gruppe von Menschen zurückgeführt hat in sein Land. Und dann heißt es hier im Vers 6 und 7, dieser Esra zog von Babel herauf mit ein paar anderen Leuten zusammen. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Also er war ein Schriftgelehrter. Er war gelehrt, er war unterrichtet, er hat durchaus geforscht in der Schrift, in den Gesetzen. Und Wir kriegen ja manchmal im Neuen Testament, gerade wenn Jesus streitet mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, kriegen wir manchmal so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass das ja Menschen waren, die das nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Es war wirklich eine große Anstrengung für sie. Sie haben auch nicht nur Texte mal so kurz gelesen und dann war's das, sondern sie haben ganze Abschnitte auswendig gelernt. Sie mussten sie verinnerlichen, sie mussten sie erklären. Sie haben wirklich viel Zeit ihres Lebens verwendet, dieses Suchen, dieses Verstehen, dieses Erforschen, was wir jetzt heute vielleicht eher aus der Naturwissenschaft kennen, dieses Wort vom Erforschen, vom Neues Entdecken. Aber darum ging es auch damals bei diesen Schriftgelehrten, wie sie dann geheißen haben, die wirklich das Wort Gottes erforscht haben. Und damals gab es ja weder Google noch Internet noch schon gedruckte Seiten. Es gab ja da diese Rollen von Papyrus. Und man musste also schon gucken, wie man diesen Text versteht und wie man zu anderen Texten kommt und wie das alles zusammenhängt. Entschuldigung, bin ich hier gesprungen. Und im Alten Testament finden wir auch Aufforderungen, wir haben es bei uns in der Familie gerade vor kurzem gelesen, die Aufforderung, Gottes Wort uns auf die Stirn zu schreiben, auf Armbänder zu schreiben, an die Türpfosten zu ritzen, ganz interessant. Und damit ist einfach gemeint, Gottes Wort immer bei uns zu haben, immer vor Augen haben, immer gegenwärtig zu haben. Lesen, verstehen, nachdenken, ihr habt ein paar von diesen Worten auch vorher benutzt, Gottes Wort, sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, hinterfragen, diskutieren. Und es ist für mich schon so die erste Frage für dich und auch ziemlich selbstkritisch für mich, wie gehen wir eigentlich damit um? Forschen wir so in Gottes Wort? Nehmen wir uns die Zeit wirklich dafür? Wir sind es gewohnt, solche Abkürzungen zu nehmen. Bei WhatsApp schreibt man ja nicht mehr die Wörter so richtig, man kürzt immer nur alles ab, der kurze Weg. Ich mache es manchmal so, dass ich dann in der Arbeit, in der Pause bei erf.de gibt es immer die Tageslosung. Ich finde das sehr schön. Wenn ich Zeit habe, lese ich auch noch die Erläuterung zu dieser Tageslosung dazu. Aber natürlich ist bei der Arbeit, Türe ist vielleicht noch zu im Büro, aber es ist so zwischendrin. Vielleicht beim Autofahren, dass ich mir die Zeit nehme, irgendeinen Text zu hören oder über einen Text nachzudenken, wenn ich mich nicht so sehr aufs Fahren konzentrieren muss. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir machen das häufig so ein bisschen nebenher. Dann lesen wir noch schnell etwas. Noch schnell so die Tageslosung, noch schnell irgendwas, ist eigentlich nicht erforschen. Und ich möchte euch nicht alle mit dem Jonathan nach Gießen schicken, auf die Bibelschule, aber ihr versteht. Also die Frage ist schon, wie beschäftigen wir uns mit Gottes Wort? Wie sehr gehen wir auch mal in die Tiefe und nehmen uns mal die Zeit, ein Wort besser zu verstehen, einen Zusammenhang besser zu verstehen, vielleicht mal einen Kommentar zu lesen, dem mal nachzugehen, auch nachzudenken, was es alles für uns bedeuten kann. In Hauskreisen, in kleinen Gruppen, egal ob Frauenkreis, Männerkreis, Seniorenkreis, Hauskreise, ich finde es toll, weil wir da nicht einfach nur lesen und dann drüber gehen, sondern da werden Fragen gestellt, dann diskutiert man, dann hat man verschiedene Meinungen versucht, irgendwo zu finden, was sagt denn eigentlich der Text. Das sind so Elemente dieses Forschens, dieses Tiefergehen und das Wort Gottes wirklich verstehen wollen. Mal ganz ehrlich, wie viel Zeit für dieses Erforschen geben wir uns? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vor einiger Zeit hat Carsten hier mal eine Predigt gehabt und hat von dem Ort der Stille mit Gott gesprochen. Er hat ja so einen riesen Stuhl hier gehabt und hat gesagt, guckt doch, dass ihr so einen Ort, einen Platz des Redens mit Gott habt. Hat es jemand umgesetzt? Habt ihr diesen Ort der Stille? Super, sehr gut. Sehr häufig geht es aber in der Hektik des Tages und schon zu spät aufgestanden und eigentlich schon das Nächste und dann jagt das andere. Und am Abend, um ganz ehrlich zu sein, bin ich manchmal auch so müde, dass ich kaum noch Amen sagen kann und schon bin ich eingeschlafen. Das heißt, wo haben wir diese Stille, diese Ruhe mit Gottes Wort? Als Maria von der Ankündigung hört, dass sie Jesus geboren werden soll, da heißt es im Lutherdeutsch so schön, und sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Das griechische Wort heißt Zymballo, da ist der Ball mit drin, und das ist wie ein Betonmischer. das dreht sich so, das bewegt in seinem Herzen, immer wieder mal rumdrehen, wieder neu schauen. Wir bewegen Gottes Wort in unseren Herzen. Lass uns doch so Betonmischer von Gottes Wort werden. Vielleicht am Morgen so ein Wort mitzunehmen und von mir aus, wenn es dann auf der Straße ist, wenn es langweilig ist, den Betonmischer anzuschalten und Gottes Wort Symbalo bewegen, mit anderen Dingen vielleicht in Verbindung bringen, sagen, ja, stimmt eigentlich. Ja, Jesus hat ja sowas Ähnliches auch schon mal gesagt. Also dieses Bewegen von Gottes Wort, dieses drüber nachdenken, dieses sich damit beschäftigen. Ich meine, und ich weiß es von mir selber und ich vermute, dass es bei euch vielleicht nicht ganz, ganz anders ist. In dieser Hektik der Zeit im Moment und diesem Durcheinander, in dem wir heute sind, kommt es häufig zu kurz. Und ich möchte euch nochmal erinnern an die Aussage von Carsten, lasst uns so einen Raum der Stille finden, einen Raum der Begegnung mit Gott. Ob das das Auto ist oder ob das ein Couch ist oder ein Stuhl ist oder die Bettkante oder was immer es sein mag. Ein Begegnungsort mit unserem Herrn. Und nun, wenn wir das Wort forschen hören, dann denken wir relativ schnell an Wissenschaftler. Und was tun Wissenschaftler? Wissenschaftler, die forschen und die lehren. Das sind so die beiden Hauptaufgaben. Als ich damals in Berkeley an der Uni war, hat man gesagt, der hat einen Forschungs- und Lehrauftrag. Das waren so die beiden Dinge. Man forscht und guckt und dann lehrt man. Nun finde ich es aber eben sehr interessant bei diesem Ezra, dass es nicht heißt, er forschte und lehrte, Professor Ezra, sondern er forschte und tat und lehrte. Finde ich interessant, dass dieses dritte Wort mit dazukommt. Es geht also um das Tun. Das Beschäftigen mit Gottes Wort fordert irgendwie die Reaktion des Tuns heraus. Wenn wir uns nur damit beschäftigen und nur forschen und beim Forschen stehen bleiben, dann bleiben wir wirklich stehen. Der Punkt ist das Tun. Und das war damals schon so. Der Ezra hat, ich habe ja vorher gesagt, hat seine Landsleute etwas angeleitet, die Gebote neu zu entdecken. Und so sehen wir hier in Nehemia 8, das sind ein paar Seiten weiter im Alten Testament, wird beschrieben, wie Ezra gelehrt hat und was er getan hat und wie er mit dem Volk umgegangen ist. Und so heißt zum Beispiel hier in Nehemia Kapitel 8, ab dem Vers 13, da heißt uns die, Entschuldigung, bin im falschen Kapitel hier, Kapitel 8, Vers 13, und am zweiten Tag versammelten sich die Häupter der Sippen, da war das Leitertreffen hier sozusagen, Ezra mit den Leitern der Israeliten, mit den Häuptern der Sippen, des ganzen Volkes und die Priester und Leviten bei Ezra, dem Schriftgelehrten, also der geforscht hat, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Sind wir beim Unterrichten, da kommen wir nachher gleich noch dazu. Also Ezra erzählt den Leuten, sozusagen den Leitern des Volkes, die Gesetze und was eigentlich wirklich in Gottes Wort steht. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hat, dass die Israeliten am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Es geht um das Laubhüttenfest. Da erzählt der Ezra vom Laubhüttenfest und die ganzen Leiter stehen da und sagen, Mensch, das haben wir 70 Jahre lang vergessen. Wir haben es gar nicht mehr gemacht. Da steht es ja. Es war ein Gesetz damals gewesen und Ezra erläutert ihnen das jetzt und sagt, Leute, also eigentlich, wenn man es ernst nimmt, da steht was von Laubhüttenfest. Und dann finde ich so süß, wie es dann hier heißt, sofort im Vers 15, da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen Städten und in Jerusalem und sagten, geht hinaus zu den Bergen, holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben ist. Also ich finde es richtig süß. Da sagt der Ezra, Leute, da gibt's doch Laubhüttenfest. Da sagen die, okay, wo sind die Äste? Jetzt holen wir was, jetzt machen wir diese Hütten. Also da kommt dieses Erforschen sofort zum Tun. Die sagen jetzt nicht, jetzt lasst uns mal eine Arbeitsgruppe gründen, ob man eigentlich ein Laubhüttenfest feiern müsste. Sondern die sagen, da steht Laubhüttenfest, also holen wir uns Zweige und machen solche Dinger. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal so richtig den Hintergrund mehr verstanden. Das musste ihnen wahrscheinlich Ezra erklären, was eigentlich der Hintergrund, der theologische und glaubensmäßige Hintergrund dieses Festes war. Aber sie tun es. Oder auch im nächsten Kapitel, ich möchte es euch gar nicht alles vorlesen, ihr könnt mal so drüber blättern, im Kapitel 10, Esra ist immer noch am Erklären, und dann geben die so eine Erklärung ab, die ganzen Ältesten, und sie sagen, darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben, übrigens ganz interessant, die sagen, okay, haben wir verstanden, jetzt wollen wir es tun. Und die schreiben das sogar auf. Und ich habe mal gelb gemacht, wir wollen unsere Völker, unsere Töchter nicht mehr den anderen Völkern zu Frauen geben. Wir wollen das Gebot auferlegen, entsprechend Abgaben Gott zu geben. Wir wollen. Das heißt, eine ganze Reihe hier, glaube ich 6-7 Mal, sagen sie, okay, wir haben verstanden, also tun wir es. Und die Leute hier schreiben das sogar auf, eine feste Abmachung treffen, die sie aufschreiben. Das heißt, als Esra unterrichtet hat, als Esra geforscht hat und die Leute verstanden haben, haben sie nicht lange rumgemacht, sondern sie haben getan, haben es umgesetzt. Und wir kennen eigentlich ähnliche Aussagen aus dem Neuen Testament. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Da heißt es zum Beispiel in Jakobus 1, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, ein Forscher, der genau zuhört und weiß, aber nicht ein Täter, und dann kommt dieses schöne Bild, der gleicht dem Mann, der vor den Spiegel geht, und dann läuft er wieder weg und hat schon vergessen, wie er ausgesehen hat. Hörer und Täter. Oder in Matthäus 7 sagt Jesus einmal in seiner Bergpredigt, es werden nicht alle, die mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, handeln. Glaube und Forschen heißt nicht dann in den Sphären der Abstrakten und ich weiß nicht was alles, sondern tun, umsetzen. Das, was ich verstanden habe. Die Leute bei Esra haben längst nicht alles verstanden. Die haben gerade mal verstanden, sie sollen wieder Laubhütten festmachen. Danach haben sie verstanden, sie sollten ihre Frauen nicht den ausländischen Männern zur Ehe geben. Und so haben sie Stück für Stück verstanden und haben gesagt, dann machen wir das. Dann machen wir solche Hütten. Dann geben wir unsere Frauen nicht mehr den anderen Völkern. Dann tun wir das. Die haben wahrscheinlich immer nur noch 10% verstanden von dem, was wirklich drinsteht, aber sie haben schon das umgesetzt, was sie verstanden haben. Johannes sagt einmal, wenn jemand spricht, ich liebe Gott, oh, ich bin so heilig, oh, ich bin so fromm, oh, ich bin ein Forscher, ein Schriftgelehrter, ich weiß alles, und hasst seinen Bruder, sagt Johannes, der ist ein Lügner. Denn wie kann ich meinen Bruder lieben, den ich gar nicht sehe, der seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Es geht ums Tun, ums Handeln. Und ich habe vorher schon gesagt, der große Konflikt von Jesus im Neuen Testament war mit Menschen, die sehr viel forschten, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die alles wussten. Jesus wirft ihnen sogar vor, ihr verzinst alles und jede kleine Regel habt ihr, aber ihr verpasst den eigentlichen Punkt. Ihr geht vorbei an dem, um was es eigentlich geht, Gottes Wort zu gehorchen. Was passiert, wenn man nur das Forschen betont und nicht das Tun? Dann wird man so ein abstrakter Theoretiker. Ich weiß nicht, Jonathan, ob du solche in Gießen jemals getroffen hast, aber die gibt es auch in der christlichen Welt. Die wissen alles und jeden Zusammenhang und jedes Buch. Aber wenn man fragt, ja, wie wird das jetzt konkret in dem Leben, wird es relativ dünn. Ich kann aber auch auf der anderen Seite nur das Tun betonen. Es macht mal. Machen, umsetzen, gehorchen. Was ist da die Schlagseite? Das kann zu Gesetzlichkeit werden. Es geht nur ums Tun, ums Machen, ums Äußere. Ich zeige dann auch, was ich tue, damit es auch die anderen sehen, weil das Tun ist ja dann ganz besonders wichtig. Das heißt, dieses Forschen und Tun gehört zusammen. Wenn ich nur das eine mache, ohne das andere, habe ich den Punkt eigentlich verpasst. Vertiefen in Gottes Wort, Zeit mit ihm verbringen, wie wir es vorher gesagt haben. Meine Beziehung zu ihm ist auch die Basis für meine Erlösung, für meine Errettung, nicht mein Tun, meine Beziehung zu ihm. Und dennoch sagt nachher der Jakobus in Jakobus 2, Vers 17, der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot. relativ deutlich. Oder im nächsten Vers, Jakobus 2, Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Werke tot. Forschen und tun, beides Hand in Hand. Oder ein ganz berühmtes Bild, das Jesus einmal gebraucht, das ist die Rede hier von dem Haus auf dem Sand. Und der eigentliche Punkt von diesem Gleichnis, von dem Haus auf dem Sand, ist ja das Tun. Da sagt Jesus, darum, wer diese meine Wortrede hört, der Forscher, und tut meine Rede, der gleicht einem Mann, Haus auf dem Felsen. Ihr wisst, Wasser kommt, Haus bleibt stehen. Vers 26 geht es dann weiter, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, Haus auf dem Sand, Wasser kommt, Haus kaputt. Es geht um das Hören und Tun. Nicht nur tun, damit getan ist, aber auch nicht nur hören und forschen, damit man irgendwie in seinen Sphären weiterkommt, sondern in Kombination hören und tun. Ich denke an die Jahreslosung. Häufig wird der erste Vers zitiert, Vers 26, neues Herz, neuer Geist. Gott will Neues in uns schaffen, das Steinerne rausnehmen und fleischernes Herz in uns geben. Aber direkt im Vers danach, Vers 27 in Hesekiel 36, heißt es, ich will meinen Geist in euch geben. Und jetzt würden wir das vielleicht fortsetzen, den Geist in uns geben, dass wir besonders geistlich sind und wir sind dann so fromm und ach, und es ist so alles so gefühlsmäßig. Ja, Gott gibt uns seinen Geist und es darf durchaus auch Anbetung und Ehrfurcht vor Gott damit kommen. Aber Gott gibt uns diesen neuen Geist, raus mit dem harten Herz, rein ein fleischliches Herz. Wie geht es denn weiter? Und will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, halten, tun. Das ist interessant. Wenn Gottes Geist in uns kommt, wenn dieses harte Herz durch ein fleischliches Herz ersetzt wird, geschieht in uns etwas. Und etwas von dem, was passiert ist, dass ich mich nach Gottes Rechten und Geboten halte. Nicht, um ihm zu gefallen und nicht damit meine Erlösung irgendwie zu machen. Das kommt ganz anders. Das kommt durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns vergibt und uns diese Beziehung zu Gott anbietet. Aber Gottes Geist in mir verändert mich und ich werde von einem Forscher zu einem Forscher, der tut. Ich werde zu jemand, der auch handelt. Und wenn wir davon sprechen, dass wir tun, umsetzen, handeln sollten, dann kommt eine andere Facette auch noch mit dazu, dass wir unser Versagen genau in diesem Punkt auch immer wieder merken. Das ist auch passiert damals bei Esra. Das ist wieder im Buch Nehemia, aber da wird Esra beschrieben, wie er zu dem Volk spricht. Nehemia Kapitel 8 und dann in Vers 18. Also das Ende vom achten Kapitel. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes vorgelesen, vom ersten Tag bis zum letzten. Und sie hielten das Fest der Tage und achteten auf, und am achten Tag die Versammlung, wie sich's gebührt. Das kommt am Kapitel 9. Und am 24. Tag dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen. Haben sie auch wieder neu begriffen. Eigentlich sollten wir fasten. Das war ein Teil der Gebote gewesen. Okay, tun wir's. Und es sonderten sich Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab. Sie traten hin, und jetzt kommt's, und bekannten ihre Sünden und Missetaten ihrer Väter. Und im Kapitel, im Vers 3, so ein Gottesdienst möchte ich bei uns mal sehen, sie standen auf ihrem Platz, und man las aus dem Buch vor, dem Buch des Herrn vor, 3 Stunden lang. Also 3 Stunden lang gab es Vorlesung und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Ja, das ist interessant. Die Menschen haben Gottes Wort verstanden, haben verstanden, dass es nicht nur um das Erforschen geht, sondern um die Umsetzung. Und dann kam so diese Erkenntnis, Mensch, da bin ich schuldig geworden. Wir haben das Laubhüttenfest nicht mehr gefeiert. Wir haben unsere Frauen den anderen Völkern gegeben. Wir haben nicht mehr gefastet und. Wir sind von Gott weggelaufen. Wir haben vergessen, um was es eigentlich wirklich ging. Überlegt manchmal so einen Gottesdienst, 3 Stunden Vorlesung und 3 Stunden öffentliches Bekennen, ohne Mittagessen zwischendrin übrigens, das ist ein Gottesdienst, der das alte Volk gefeiert hat. Und ich habe so gedacht, vielleicht sollten wir selber unter uns auch ehrlicher werden in dieser Hinsicht. Wenn wir vom Tun reden, dann werden wir schuldig. Ich habe das gerade bei mir erlebt, die letzten Tage. Ich habe mich in eine Situation manövriert, die ziemlich peinlich war für mich. Und ich habe dann versucht, mich irgendwie so rauszulavieren. So Halbwahrheiten, ganz Unwahrheiten, irgendwie so durchlavieren. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt geht es nicht mehr. Ich muss jetzt einfach bekennen und sagen, das war so nicht. Einfach sagen, das war nicht richtig, ich habe das falsch gemacht. Buße tun, umkehren, bekennen. Wir sind es gewohnt, so Fassaden vor uns aufzubauen. Und gerade am Sonntag sind wir alle so fromm und schön und es passt alles. In Wirklichkeit sind wir Sünder. Wir sind solche, die an diesem Tun scheitern. Dann lasst uns auch sagen, wir brauchen Vergebung. Wir verfehlen uns. Und in ganz unterschiedlichen Bereichen, wo immer jeder Einzelne da seine Schwachstelle hat und wo Satan vielleicht auch besonders angreift und besonders attackiert und versucht. Ohne Buße, ohne Umkehr, ohne diese Neuausrichtung werden wir stehen bleiben. Das gehört zu diesem Tun. Wenn wir nicht tun oder in diesem Tun, werden wir schuldig und dann lasst uns auch voreinander dazu stehen. Luther hat ja häufig gesagt, wir sind alle begnadete Sünder. Wir sind keine Heiligen, wir sind nicht die, die alles richtig machen, sondern wir sind Menschen, die jeden Tag immer wieder neu Gottes Vergebung brauchen. Lasst uns diese Masken ablegen. Auch heute, wenn wir nachher beim Mittagessen zusammensitzen, lasst uns doch nicht so tun, als ob immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind begnadete Sünder. Wir sind solche, die Gottes Vergebung in Anspruch nehmen dürfen und immer wieder neu beginnen und anfangen dürfen. Und wie so stolpern, wie eure Greta das Schwimmen übt. Und am Anfang wahrscheinlich mal ab und zu ins Wasser geht und du musst sie halten. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wird es immer vielleicht routinemäßiger. Wir stolpern, wir fallen, wir sinken, wir ertrinken, fast in dem Bild gesprochen. Und wir dürfen uns immer wieder von Gott halten lassen. Wir dürfen schwimmen lernen bei ihm. Und wenn ich an mich denke, ich muss in diesem Sinn, jetzt übertragenen Sinn, ein ganzes Jahr, ein Leben lang schwimmen lernen mit Gott. Dieses Einüben des Tuns hat mit Versagen, mit Schuld, aber auch mit Vergebung und Neuanfang immer wieder zu tun. Und nun ist interessant, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist wie so ein Dreiklang, auch dieses Tun hat ein Ziel. Nein, das habe ich jetzt nicht dabei, dann lese ich es euch direkt aus der Bibel vor. Matthäus 5, Vers 16. Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 16. Da spricht Jesus auch vom Tun und er sagt, so lasst euer Licht leuchten, da ging es um Salz und Licht, das wir sein sollen. Da sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Wie tut man denn das, sein Licht leuchten lassen? Wir Schwaben sind doch bescheiden und Stealth Wealth, man zeigt doch nicht sein Reichtum und man so ein bisschen, tut man doch nicht. Zeigt euer Licht, sagt er hier, damit sie eure guten Werke sehen. Du liebe Zeit, angeben mit guten Werken. Aber hört zu, wo es endet, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Das ist wie so eine Wendung. Also Jesus sagt, lasst ruhig eure guten Werke sehen, nicht damit sie sagen, boah, Erik, du bist ein richtig toller Christ, sondern dass die Leute sagen, so wie Erik lebt, das fasziniert mich. Und wie er mit Christine zusammenlebt, wie er mit seinen Kindern zusammenlebt, irgendwie ist da was, was mich interessiert. Ich möchte eigentlich den Gott kennenlernen, der ihn dazu bringt, so zu leben, wie er lebt. Lasst doch das Licht scheinen, sagt Jesus. Zeigt es den Menschen. Und nicht, dass sie sagen, oh toll, und ein Strich und zwei Strich und drei Strich oder irgendwie so. Sondern damit sie Gott, der dahinter steht, den Vater ehren. Unser Tun endet in der Verkündigung. Lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen erkennen. Bernhard Ott, der Leiter unseres Verbandes, hat immer wieder den Satz geprägt, der mir sehr geblieben ist. Er hat gesagt, unsere Worte können unsere Taten können unsere Worte entweder unterstreichen, aber unsere Taten können aber unsere Worte auch durchstreichen. Beides kann geschehen. Unser Leben kann eine Unterstützung für das sein, was wir reden. Und dann wird auf einmal dieses Tun zur Verkündigung. Es kann aber auch sein, dass Leute sagen, boah, du liebe Zeit. Ja, da redest viel, wenn der Tag lang ist, aber ich sehe ja überhaupt nichts von einem Leben, das mich irgendwie faszinieren und anziehen würde. Dann kann das Leben das Gesprochene wie durchstreichen. Und wir wären vielleicht lieber ruhig gewesen, hätten gar nichts von Jesus gesagt, weil es eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, das Tun und das Reden. Eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, eure Freunde, mit den Leuten, mit denen ihr immer so zusammen seid, auch in der Familie, die werden die Worte, die ihr sagt, immer sehen im Licht eures Verhaltens. Und je mehr wir zusammenleben, umso mehr findet es statt. Also bei der Arbeit ist es ganz, ganz deutlich. Wir sind 7, 8, 9 Stunden zusammen mit den Leuten, reisen vielleicht irgendwo, sind sehr intensiv mit den Leuten zusammen. Und wenn wir dann was sagen und das passt nicht zu unserem Leben, zum Tun, dann haben wir eigentlich unsere Worte wie durchgestrichen. Deshalb finde ich diesen Dreiklang so schön bei dem Esra, wo es heißt, er forschte, er tut und er verkündigt. Und wenn das zusammenpasst, wenn das die gleiche Sprache spricht, was ich tue und was ich rede, dann kann es sehr, sehr überzeugend sein für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ihr könnt jetzt wieder sagen, ja, aber es geht doch vor allem um dieses Verkündigen. Ich habe vorher schon gesagt, Alpha-Kurs, verschiedene Dinge mit den Asylbewerbern. Wir müssen doch verkündigen, wir müssen doch sagen, es hängt zusammen mit beidem und es geht Hand in Hand. Wir können auch da auf beiden Seiten einseitig werden. Ich kenne es jetzt auf der anderen Seite mit Menschen von Ländern, deren Sprache ich nicht spreche und wir tun relativ viel. Jeden Samstag fahre ich irgendwelche Möbel von einem Ort zum anderen. Wir machen relativ viel für asylbewerbende Leute und ich überlege mir dann manchmal, und was, wo ist es das Verkündigen, das Reden? Ich tue, aber wo bleibt die Verkündigung? Wir hatten eine ganz tolle Erfahrung, jetzt gerade die vergangene Woche. Wir hatten hier bei uns in der Gemeinde 20 gläubige Afghanen zusammen mit dem Ehepaar aus unserer Gemeinde, das ja in diesem Land lebt, die Muttersprache sprechen und mit diesen Leuten reden konnten. Debbie und ich haben im Prinzip nur die Erdnüsse auf den Tisch gestellt, geguckt, dass das warm ist und dass das funktioniert hat, dass die Leute hier waren. Gesprochen haben unsere Freunde. Aber es ging zusammen, die Tat und das Reden. Wenn wir nur tun, wenn ich nur Möbel transportiere, woher sollen die Leute wissen, warum ich das überhaupt mache? Könnte sein, ich bin einfach ein netter Mensch. Bin ich nicht, aber könnte ja sein. Aber es geht um die Verbindung der beiden. Es geht darum, dass Reden und Handeln Hand in Hand gehen. Ihr kennt sicher viele Beispiele auch eurem Leben. Ihr könntet wahrscheinlich jetzt stundenlang Beispiele erzählen von Nachbarn, von Freunden, Familienangehörigen, wo ihr das erlebt, wie was ihr tut für die Menschen und wo ihr dann die Chance habt, auch etwas zu sagen, zusammengehen konnte und wie es dann die Menschen angesprochen hat. Wenn wir nur reden und nichts tun, dann bitte lieber schweigen. Wenn wir nur tun und nie reden, kommen wir auch nie zum Punkt. Das Gemeinsame, beides gehört zusammen. Noch einmal die Jahreslosung. Hesekiel 36, ihr kennt noch den Text hier in Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, steinerne Herz raus, Gottes Geist in uns, Leute machen, die ihm gehorchen. Wenn ihr mal die Zeit habt heute Nachmittag, lest mal die Verse davor. Vor dieser Jahreslosung. Ich habe mal in Gelb gemacht, wo das Wort entheiligt und heilig drin vorkommt. Gott spricht davon, dass die Menschen, die damals ihn entheiligt haben, und dann heißt es hier, Ich tue es, also das hier mit dem neuen Herz, mit dem neuen Geist, mit dem, was Gott Frisches in uns schafft, dass wir Menschen werden, die ihm folgen, sagt er hier, ich tue es nicht um eures Willen, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt. Ist eine interessante Facette dieser Jahreslosung. Wenn es darum geht, Neues, Gott schafft Neues, Gott gibt uns seinen Geist, geht es nicht um uns, sondern es geht um seinen Namen. Seine Ehre steht auf dem Spiel. Dass Menschen ihn erkennen, steht auf dem Spiel. Dass Menschen nicht durch uns von Gott und von dem Glauben weggetrieben werden, sondern dass sie Interesse finden, dass es spannend wird, das steht auf dem Spiel. Gottes Ehre, seine Heiligkeit, dass Menschen ihn erkennen, und ihn ehren. Nicht um unseretwillen, sagt hier der Hesekiel, tut Gott das alles, sondern um seines Namens willen, um seiner Ehre willen, damit er von den Menschen erkannt und geliebt wird. Interessant finde ich noch, wenn wir beim Lehren hier sind, beim letzten Punkt, wie der Esra gelehrt hat. Wisst ihr, dass der Esra die erste Kanzel hatte, die es jemals, glaube ich, so gab auf dieser Welt? Wenn ihr nochmal im Buch Nehemia guckt, im Kapitel 8, da wird beschrieben, wie der Esra gelehrt hat. Und da heißt es dann in Kapitel 8, Vers 1, als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk. Ohne Lautsprecher, ohne Megafon, irgendwie hat Esra zum ganzen Volk gesprochen. Und da heißt es im Vers 4 von Kapitel 8, und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, also Bühne, so eine Empore, auf der da stand. Und von morgens bis abends oder bis mittags zumindest haben die Leute ihm zugehört, wie er auf dieser Kanzel stand. Denn am zweiten Tag hat er eben nicht das ganze Volk, wir haben den Text vorher schon mal gelesen, zusammengerufen. Im Vers 13 heißt es schon, am zweiten Tag versammeln sich die Häupter der Sippen. Da hat er gesagt, jetzt machen wir Leitertreffen. Jetzt kommen die Verantwortlichen der einzelnen Sippen und er hat mit den Leitern gesprochen und hat sich mit dem Volk in dieser Art und Weise unterhalten und ihnen versucht zu erklären, um was es eigentlich im Gesetz des Herrn geht. Lehren, und damit können wir den Kreis praktisch schließen, Lehren ohne Tun, haben wir gesagt, ist nur die halbe Miete. Lehren übrigens auch ohne Erforschen ist tödlich. Wenn nichts dahinter ist, wenn ich nicht selber im Wort Gottes gegründet bin, wenn ich mir nicht diese Zeit nehme, Stichwort Zeit für Gott, dieser Stuhl für Gott, dieser Platz der Begegnung mit Gott, dann wird aus dem Lehren etwas sehr Oberflächliches. Ich habe vorher gedacht, wo ihr so schön musiziert habt, es gibt ja diese Aussage eines Musikers, wenn ich einige Stunden nicht mehr übe oder also nicht mich mit beschäftige, merke ich das. Wenn ich ein paar Tage nicht mehr übe, dann merken es die Experten in meinem Konzert. Und wenn ich ein paar Wochen nicht mehr übe, dann merken es sogar die Laien. Vielleicht ist es bei uns im Glauben ähnlich. Wenn wir reden, ohne selber zu forschen, merken es irgendwann auch die Laien. Also es wird sich zeigen. Wenn nicht selber diese Tiefe da ist, dieses Gegründetsein, dann wird auch das Lehren und Verkündigen irgendwann oberflächlich. Wir möchten dieses mitnehmen für uns als Gemeinde, aber natürlich jetzt auch als Einzelne. Ich möchte euch einfach bitten, darüber nachzudenken, wo ihr vielleicht Schlagseite habt. Ob es beim Tun ist, bei der Umsetzung, beim Bekennen dessen, dass wir immer wieder Fehler dabei machen. Ob es in der Zeit mit Gott ist, im Erforschen, im Gründen, im tiefer sich beschäftigen mit Gottes Wort oder vielleicht in dem Weitergeben an andere Menschen. Erst im Dreiklang von allen drei hat das Volk Israel damals begriffen, um was es eigentlich geht und ist weitergekommen. Und nur im Dreiklang dieser drei werden wir auch selber geistlich weiterkommen. Wir möchten beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir es heute sogar sehr einfach haben als gedrucktes Buch, sogar in verschiedenen Übersetzungen und in verschiedenen Varianten. Und wir bitten dich, dass wir aus diesem Gottesdienst mitnehmen, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen möchten, dass wir forschen möchten, dass wir nicht einfach nur so oberflächlich schnell was drüber lesen möchten, sondern verstehen möchten, was du möchtest für uns und was jeden Tag auch wieder frisch für uns notwendig ist. Aber wir möchten es nicht einfach nur so lesen als akademische Übung, sondern wir möchten tun. Wir möchten zu Tätern des Wortes werden. Wir möchten Menschen sein, die umsetzen, auch wenn es bruchstückhaft ist, auch wenn es fehlerhaft ist, auch wenn wir stolpern und fallen. Wir möchten Täter deines Wortes werden. Und indem wir das tun und auch durch unsere Worte, möchten wir auch zu solchen Menschen werden, die es anderen Menschen weitergeben können. In unserer Nachbarschaft, dort, wo Menschen uns auch beobachten und vielleicht auch unser Tun sehen, dass wir die Chance haben, an dem einen oder anderen Ort auch zu bekennen und zu sagen, was uns treibt und was uns wichtig ist und was du uns bedeutest. Jesus, schenkt, dass wir nicht Schlagseite bekommen in eine Richtung und uns nur mit dem Forschen beschäftigen oder nur mit dem Reden oder nur mit dem Tun, sondern dass es zusammenfließen kann und dass du uns gebrauchen kannst als Licht und als Salz in dieser Welt. Amen.